Deutschlandfunk, kontrovers.
Bundeskanzlerin Merkel hat die Sozialdemokraten zum Weitermachen aufgefordert, doch nach dem für viele doch überraschenden SPD-Mitgliederentscheid für die Regierungskritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans steht das Bündnis mit der Union auf der Kippe. Ist der Koalitionsbruch nun vorprogrammiert oder wird jetzt nur härter noch verhandelt und das Bündnis fortgesetzt, weil eigentlich die SPD wie die Union kein großes Interesse haben könnten an vorgezogenen Neuwahlen? Der Erwartungsdruck ist jedenfalls da. Mit Walter-Borjans und Esken muss die SPD jetzt aus der GroKo aussteigen. Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Zagatta im Studio und drei Gästen. Aus ihrem Wahlkreis in Ulm ist uns Hilde Mattheis von der SPD-Linken zugeschaltet. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21. Sie selbst hat ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz zurückgezogen, damit sich die Linke nicht aufsplittert und dürfte jetzt folglich ziemlich zufrieden sein mit dem Ausgang dieses Mitgliederentscheids. Guten Morgen, Frau Mattheis.
Guten Morgen.
Und ich bin gespannt, ob er das ähnlich sieht. Professor Wolfgang Merkel, er ist parteiloses Mitglied der Grundwertekommission und im Hauptberuf ansonsten Politikwissenschaftler am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, das ja kürzlich der Regierung ein gutes Zeugnis ausgestellt hat. Die GroKo sei besser als ihr Ruf. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Merkel.
Guten Morgen.
Und aus Frankfurt ist Hugo Müller-Fock mit dabei, Publizist und ehemaliger Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der, so nehme ich das an, das neue Führungsduo der SPD ziemlich kritisch beurteilt. Guten Morgen, Herr Müller-Fock.
Guten Morgen, Sie haben es getroffen.
Ja, ich freue mich da auch gleich auf die Diskussion, bei der wie immer unsere Hörerinnen und Hörer natürlich zu Wort kommen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 446 44 464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich sage nochmal die Nummer 00800 446 44 464, und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage, ob die SPD jetzt mit dem neuen Führungsduo aus der GroKo aussteigen muss.
Marianne Glockner, Berlin. Ja, ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt genau richtig. Es kann einfach nicht ein Weiter-so geben, und die SPD-Wähler haben das ja auch klar gezeigt. Ja, die etablierten SPD-Politiker wollen das nicht so gerne hören, wie zum Beispiel Herr Johannes Kahrs, aber ich finde es richtig, dass jetzt endlich ein Kurswechsel der SPD stattfinden kann.
Lecke Hannover, wenn bis jetzt noch nicht die Signale gehört worden und auch aufgrund der Wahlergebnisse nicht berücksichtigt worden sind, dann wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um endlich aus der GroKo auszusteigen, um den Niedergang der SPD zu verhindern.
Wolf Wunder bei Kiel. Angesichts der erschreckenden Wahlerfolge der AfD im Osten sollte die SPD nach dem Parteitag die GroKo sofort verlassen und eine CDU-CSU-Minderheitenregierung dulden. Nur so kann sich die SPD regenerieren.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Ob die SPD die Große Koalition verlässt, ist im Prinzip egal. Für mich ist die SPD erst wieder wählbar, wenn sie dafür sorgt, dass die asozialen Hartz-IV-Gesetze rückgängig gemacht werden.
Friedhelm Wilkert aus Dorsten. Nein, sie muss nicht aussteigen. Aber mit Olaf Scholz, dem Befürworter von Agenda 2010, wird es weiter bergab gehen. Und Sie sollten mal darüber nachdenken, seit Agenda 2010 ging es ja kontinuierlich bergab. Also mit Walter-Borjans und Frau Eskens wird es einen Neuanfang geben.
Guten Morgen, ich rufe aus Hamburg an. Mein Name ist Ingrid Wietzer. Die getroffene Entscheidung halte ich für falsch. Es ging für mich in erster Linie um die Rettung der SPD. Und Olaf Scholz hat hier in Hamburg bewiesen, dass er das kann, als unsere Partei hier auch ziemlich konfus und fast am Ende war. Ich finde, er hätte jetzt das Votum gewinnen müssen.
So also erste Stimmen heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter. Einige müssten da Hilde Mattheis vom linken Flügel der SPD regelrecht aus dem Herzen gesprochen haben. Frau Mattheis, Sie haben es ja für einen Fehler gehalten, dass die SPD überhaupt noch einmal in diese große Koalition gegangen ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe, mit diesem neuen Führungsduo jetzt. Wie sehen Sie das? Sind da die Weichen für Sie jetzt gestellt für ein Raus aus der GroKo?
Erstmal will ich Ihre Frage gerne nochmal bestätigen, beziehungsweise das, was Sie als Antwort mittransportiert haben. Ja, wir waren als DL21 von Anfang an gegen den Wiedereintritt in die Große Koalition, weil, und das waren ja auch von den Hörerinnen und Hörern erste Hinweise, weil wir unter anderem dadurch auch die AfD sehr gestärkt sahen, als stärkste Oppositionspartei dann. Und ich fand auch den Hinweis eines Hörers sehr richtig, zu sagen, man hätte vor 2 Jahren, aber das ist wieder nur der Blick nach hinten, den ich mir jetzt an der Stelle doch noch mal gestatte, vor 2 Jahren durchaus dieses Thema Minderheitsregierung sehr viel stärker fahren können. Wir als SPD, als jetzt auch als linker Flügel, haben diese Argumente immer transportiert und sahen uns im Laufe der 2 Jahre diesbezüglich bestätigt, was nicht Spaß macht, weil man sich in schlechten Dingen bestätigt fühlt, sondern weil es Antrieb ist, etwas zu ändern. Und diesen Antrieb haben wir auch in diesen 23 Regionalkonferenzen immer wieder deutlich gemacht, dass es für uns wichtig ist, in dieser Demokratie braucht es eine starke SPD, dafür streiten wir. Wir werden jetzt am Parteitag über Inhalte, und auch das ist ein besonderes, ein besonderer Schwerpunkt, dass wir nicht sagen, einfach so, wir müssen da raus, sondern dass wir sagen, es muss sich an Inhalten zeigen, wie die SPD aufgestellt ist. Und der Prozess der Erneuerung, der ja angestoßen worden ist, ist noch lang nicht zu Ende. Von daher werden wir am Parteitag die schwere Aufgabe haben, uns über Inhalte zu einer bestimmten Position hinzubewegen. Und das natürlich mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, da 2 Personen jetzt gewählt sind oder sich wählen werden lassen am Parteitag, die unserer Position da nahe kommen, dürfte klar sein. Von daher, der Grundsatz, Personen folgen Inhalten, wird hoffentlich auf dem Parteitag auch nochmal deutlich werden. Also klar ist, die Große Koalition ist keine Sache in einer Demokratie, die auf Dauer angelegt sein darf. Das stärkt nur den rechten Rand. Das haben wir gesehen. Und von daher brauchen wir jetzt eine andere, wie soll ich sagen, demokratiefreundlichere Haltung in dieser Frage. Und wie wir das hinkriegen werden, da wird die DL21, werde ich natürlich klar nochmal unsere Argumentationslinie aufzeigen. Ob die Delegierten dem folgen, werden wir sehen. Aber der erste Schritt mit der Personalie ist getan.
Hugo Müller-Vogt, Publizist in Frankfurt. Wie wird die SPD das aus Ihrer Sicht hinkriegen? Hat Sie das überrascht, dieses Ergebnis, dieses Mitgliederentscheids?
Ja, es hat mich überrascht. Aber es zeigt sich wieder einmal, dass auch in der Politik es einfacher ist, Dinge schlecht zu reden, als Erfolge zu würdigen. Ich meine, man kann zu Olaf Scholz stehen, wie man will. Seine Wohnungsbaupolitik in Hamburg beispielsweise, das, was er bei den Kitas gemacht hat, das war eigentlich wegweisend, das war eigentlich typisch sozialdemokratische Politik. Aber das wird ihm nicht angerechnet, weil er nicht alles durchsetzen konnte in der Großen Koalition, was die SPD gern hätte. Nur ein SPD-Partei, der kann ja vieles. Er kann auch jetzt am Freitag per Satzungsänderung beschließen, dass aus einer Vorsitzenden plötzlich 2 werden. Aber der Parteitag kann nicht beschließen, dass aus den 20,5% der letzten Bundestagswahl 35 werden. Das heißt, die SPD müsste eigentlich immer auch mal berücksichtigen, dass sie eben im Bundestag deutlich schwächer ist als die Union und nicht erwarten kann, dass die Union ihr sozusagen alles querschreibt, was sie möchte, aus innerparteilichen Gründen zur Befriedigung der eigenen Funktionäre. So funktioniert Politik nicht.
Professor Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler in Berlin. Wie bewerten Sie diesen Mitgliederentscheid? Also Ihr Institut hat ja der Großen Koalition in einer Untersuchung kürzlich eigentlich ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt. Die GroKo sei besser als Ihr Ruf. Wie bewerten Sie da jetzt diesen Mitgliederentscheid?
Naja, das Ergebnis war durchaus überraschend. Es war deshalb überraschend, weil nennen wir sie Nobodies, gewählt worden ist, ohne Erfahrung im Bundesapparat der Partei, ohne Erfahrung in der Exekutive. Das wird für dieses Duo sicherlich schwer. Sie werden nicht sofort vermutlich aus der Großen Koalition aussteigen. Das wäre auch verfehlt für die Partei. Was wollten Sie denn jetzt machen? Ihnen würde anhaften, Sie haben die Koalition und die Regierungsfähigkeit, so wird das die Opposition formulieren, schwer beschädigt. Und dann sind Sie in der Opposition. Und dann haben wir zwei nicht besonders charismatische Politiker oder Politikerinnen an der Führung. Die Sichtbarkeit der Partei wird noch geringer. Sie hatten eine Sichtbarkeit in der Regierung. Nicht alle Regierungsmitglieder der SPD sind wirklich ein brillantes Gut dort gewesen. Aber der Versuch, jetzt abrupt auszusteigen, wird sie noch weiter ins Abseits drängen. Das ist das, was man befürchten mag. Ein Wort noch zu der Großen Koalition. Die Große Koalition ist keine Große Koalition. Wir sollten unsere Sprachbausteine auswechseln. Das war von Anfang an eine kleine Koalition. Die SPD ist leider keine große Partei mehr, sondern eine mittlere Partei. Heute kommen sie nicht mal auf 50% der Stimmen. Also es hat nichts mit der Mechanik einer Großen Koalition eigentlich zu tun. Ein letztes Wort zur Leistungsbilanz der Großen Koalition. Die ist in der Tat, wenn man das statistisch sich mal anschaut, gar nicht so schlecht, wie überhaupt Regierungen häufiger mehr durchsetzen, als landläufig tatsächlich gesehen wird von ihren Wahlversprechen. Aber wir haben es doch mit einer Partei in der Koalition zu tun, die kein großes Projekt, keine Vision, kein durchschlagendes Argument hatte, dass sie differenziert hätte von der CDU. Und das ist ein großes Problem gewesen.
Es haben sich sehr viele Hörer heute Morgen bei uns gemeldet, auch auf unserem Anruf beantwortet. Wir haben da vorhin die ersten Stimmen gehört. Und das hat sich Herr Kretschmann auch gemeldet aus Berlin. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde. Mein Beitrag dazu ist es, die SPD hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder setzen sich die durch, die schon die ganze Zeit sagen, die Große Koalition ist nichts. Ich glaube, das wird der SPD längerfristig nicht wirklich was nützen, sondern es wird ihr eher noch weiter schaden. Die andere Variante ist, die Union lässt sich darauf ein, dass die SPD ein bisschen nachsteuert. Und die SPD hat die Möglichkeit, mit dieser Parteispitze klarzumachen, was eigentlich ihr Programm ist und wie viel sie in dieser Koalition um- und durchsetzen kann, aber was sie eigentlich sozusagen wollte. Damit können sie sich anfangen, wieder mehr zu profilieren. Das würde aber bedeuten, die Union müsste sich darauf einlassen. Und wenn die Union nicht völlig neben der Kappe ist, müsste sie mitkriegen, dass das die einzige Option ist, die ihr bleibt, weil ansonsten Neuwahlen anstehen, die sowohl für die Union als für die SPD nicht besonders gut laufen könnten. Und dann wachen wir auf einmal in einer anderen Republik auf, mit einer unglaublich starken AfD auf der einen Seite und mit den Grünen auf der anderen Seite. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Also in die Runde wäre sozusagen so die Frage auch rein, ist es nicht vielleicht sinnvoll, dass die SPD jetzt erstmal versucht, klar zu zeigen, das ist unser Profil. Wir versuchen jetzt nochmal ein bisschen nachzusteuern und versuchen in dieser Großen Koalition aber zu bleiben, aber mit dem ganz klaren Gewichtung nach außen auch. Eigentlich würden wir viel mehr wollen und jetzt wird es klarer, was sie eigentlich alle wollen. Mhm. Und da würde ich einfach in die Runde geben, ist die Union nicht eigentlich sozusagen die muss eigentlich sozusagen in die Richtung gehen. Ansonsten hat sie eine Neuwahl vor der Tür, die sie mindestens genauso schadet wie der SPD.
Ja, Herr Kretschmann, danke für Ihren Anruf. Und ich gebe die Frage, Sie sprechen von Rund, ich gebe es gleich mal an Hilde Mattheis weiter. Frau Mattheis, wir haben es auch von Herrn Merkel gehört. Also die Bilanz der GroKo ist gar nicht so schlecht. Die SPD kann sich ja da einiges auch auf ihre Fahnen schreiben. Wäre es nicht sinnvoll, vielleicht die Position noch ein bisschen deutlicher zu machen, härter verhandeln mit der Union, aber wäre Wäre es da nicht sehr sinnvoll, in der Großen Koalition zu bleiben?
Also alle bisherigen Wortmeldungen, die wir jetzt heute Morgen ab 10 schon gehört haben, haben ja deutlich gemacht, die SPD hat nicht nur ein Problem, sondern wir haben mehrere Probleme. Das kommt aus der Agenda 2010-Zeit, wo wir schlicht und ergreifend eine Politik gemacht haben, die die Oberen entlastet haben und die Mittelschicht und die unteren Bevölkerungsschichten belastet haben. Wo wir umgekehrt haben den Begriff der Gerechtigkeit, wo wir Hartz IV implementiert haben, wo wir den Arbeitsmarkt und die Beschäftigungspolitik so ausgedehnt haben, dass ein Viertel der Menschen in prekärer Beschäftigung unterwegs sind. Und. Das alles geht mit uns nach Hause. Dann haben wir uns dreimal in eine große Koalition gerettet. Ich sage große Koalition, obwohl der Herr Merkel gesagt hat, die geht's gar nicht mehr, sondern Koalition, große Koalition bedeutet, das sind die zwei Parteien, die die jeweils unterschiedlichen Lager repräsentieren. Und die sind zusammengegangen. Und unterschiedliche Lager repräsentieren bedeutet, keine Alternative mehr für die Bevölkerung aufzumachen, außer am rechten Rand. Und das ist doch das verheerende Zeichen, mit dem wir es zu tun haben. Dass in dieser Zeit die AfD so stark geworden ist, weil die Bevölkerung keine alternativen Politikansätze mehr wahrnehmen konnte, sondern eine Verwischung von unterschiedlichen Lagern. Und dieses Problem geht hauptsächlich mit uns nach Hause, aber nicht nur, sondern auch mit der CDU. Und auch das wurde schon gesagt. Auch die CDU hat ihre Probleme. Und jetzt zu sagen, hör zu, wir machen es an klaren Inhalten fest, bedeutet ja, dass ich genauso gut die Gegenwehr bei der CDU-CSU habe. Mhm. Auch die haben ein großes Problem, genau an ihrem rechten Flügel die Leute zu bedienen. Ich sage jetzt ein bisschen provokant bedienen, aber da klare Positionen einzunehmen. Thema Asyl vor allen Dingen festgemacht.
Frau Matthes, darf ich die Frage vielleicht gleich an Herrn Müller-Fock weitergeben? Herr Kretschmann hat jetzt gesagt, also die Union sollte die Koalition auf keinen Fall platzen lassen und sollte deswegen auf die SPD zugehen, da in einigem noch nachgeben bei Nachverhandlungen. Sehen Sie diesen Weg? Gibt es da Spielraum?
Also wenn ich das Statut der Union richtig kenne, ist es nicht der erste Zweck der Union, etwas zu tun, um die Lage der SPD zu verbessern. Die Union ist eine eigenständige Partei.
Ja, das gilt auch für uns.
Aber
ne?
Genau, gilt der umgekehrt auch und es geht um die Koalition.
Das gilt
umgekehrt auch.
Auch das steht bei uns nicht im Grundsatzprogramm.
Frau Matthes, wenn Sie mich trotzdem ausreden lassen würden, wäre ich Ihnen dankbar. Also, das steht in beiden nicht drin. Beide Parteien haben sich ja auch aus staatspolitischer Verantwortung für diese große Koalition entschieden. Es war ja nicht so, dass beide gesagt hätten, wie es weitergeht, ist uns egal, sondern man hat gesagt, okay, es gibt keine andere Mehrheit, dann machen wir es halt. Nur das, was der Zuhörer sagte, die Union müsse völlig von der Kappe sein, wenn sie jetzt sozusagen nicht weiter noch der SPD entgegenkommen, damit die Regierung zusammenbleibt. Also zunächst einmal, die SPD will nachverhandeln, stellt neue Forderungen über das hinaus, was sie schon im Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Glaubt denn jemand in der SPD ernsthaft, die CDU würde darauf nicht ihrerseits auch mit Forderungen antworten? Also die Vorstellung, dass jetzt Frau Esken und Herr Walter Borjan zur CDU kommen und sagen, also erstens, zweitens, drittens, und wenn ihr das nicht querschreibt, dann gehen wir aus der Koalition raus, glaube ich, wird die CDU so nicht mitmachen, und zwar schon aus Gründen der Selbsterhaltung, weil jedes weitere Eingehen in Richtung SPD bringt der CDU auch Probleme bei der eigenen Wählerschaft mit. Allerdings ist die CDU meines Erachtens in der strategisch besseren Position. Es wurde der Bundeshaushalt verabschiedet für 2020. Mit dem kann auch eine Minderheitsregierung weiter regieren.
Richtig.
Und wenn jemand die Koalition verlässt, braucht er eigentlich einen triftigen Grund zu sagen, also wir haben jetzt einen neuen Parteivorstand und jetzt verlassen wir die Koalition. Wissen Sie, die FDP hat sich heute noch nicht davon erholt, dass sie nach 2017 aus Angst vor der Verantwortung vor Jamaika davongelaufen ist. Ich glaube, wenn die SPD einfach sagt, aufgrund eines Parteitagsbeschlusses verlassen wir die Große Koalition, die CDU hat sich nicht genügend bewegt.
Jetzt liefern Sie mir jede Menge Argumente.
Frau Matthes, also Entschuldigung, ich weiß,
Herr Müller, Sie tun sich schwer mit
anderen Meinungen,
Frau Matthes, das wird eine spannende Diskussion, wenn wir uns nach den Nachrichten gleich wieder melden dürfen. Jetzt will ich Herrn Merkel aber noch ganz schnell, 30 Sekunden haben wir leider nur, Herr Merkel, sagen Sie uns noch kurz vor den Nachrichten, sehen Sie denn bei der Union da jetzt Möglichkeiten, weiter nachzugeben?
nur sehr begrenzt. Die Union steht selbst unter Druck. Merz und der konservative Flügel werden große Revisionen im Koalitionsprogramm nicht hinnehmen. Und das weiß Merkel. Dann werden wir erst eine Minderheitsregierung haben und die SPD wird die Schwierigkeiten haben, in der Opposition Glaubwürdigkeit zu bekommen. Man bekommt sie in der realen Regierungspolitik und nicht in der Opposition.
Ich freue mich, wenn wir nach den Nachrichten gleich weiter diskutieren. Heute zum Thema mit Walter Borjans und Esken. Muss die SPD jetzt aus der GroKo, lassen wir es bei diesem Begriff, muss die SPD jetzt aus der GroKo aussteigen? Wer strategisch in der besseren Position wäre bei einem Koalitionsbruch, die SPD oder die Union? Das hatten wir vor den Nachrichten angerissen. Über diese Frage wollen Hilde Mattheis von der SPD und der Publizist Hugo Müller-Fock gleich auch noch weiter streiten. Werden wir auch machen. Wir wollen aber erst wieder Hörer zu Wort kommen lassen. Ich zitiere mal aus zwei Mails. Da schreibt uns Karl-Heinz Zahn: Die SPD muss nicht, sollte aber aus der Großen Koalition aussteigen, wenn die CDU nicht nachverhandelt. Die größere Gefahr sehe ich darin, dass demnächst bei linken Mehrheiten die CDU mit der AfD den Schulterschluss sucht. Und Ira Sommer schreibt uns: Jeder einigermaßen klar denkende Mensch weiß, dass Verträge einzuhalten sind, vom Mobilfunkvertrag über den Versicherungsvertrag bis zum Arbeitsvertrag, dem wohl wichtigsten für die meisten Wähler. Die SPD wird weiter an Akzeptanz verlieren, wenn sie den Koalitionsvertrag in Frage stellt oder sogar kündigen will. Und wie das Herr Walter sieht, der uns aus Lichtenau bei Ansbach angerufen hat, das kann ich ihn jetzt auch gleich fragen. Guten Morgen, Herr Walter.
Guten Morgen. Dankeschön. Einen schönen Gruß an die Runde. Also, ich möchte ein Ding einmal voraussetzen. Sollte die SPD wirklich die Idee haben, die falsche Idee haben, jetzt aus der GroKo rauszugehen, dann ist meiner Meinung nach, muss ein Weg zu Neuwahlen stattfinden. Anders geht es überhaupt nicht. Und jetzt zur Frage selbst der SPD. Welche Felder will denn die SPD, welche politischen und gesellschaftlichen Felder will die SPD denn besetzen? Denn die sind doch alle im Prinzip jetzt besetzt, immer mehr. Die Grünen rücken immer mehr in die Mitte und werden auch die Akzeptanz, wie sich die Politik verändert, das sieht man doch daran, dass zum Beispiel selbst der Herr Söder als Kanzlerkandidat ins Gespräch kommt, wie er sich ganz geschickt, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, will ich gar nicht sagen, sondern das gefällt mir ja eigentlich auch so, wie er sich präsentiert, immer mehr ins Gespräch bringt. Nehmen wir mal eine Persönlichkeit wie das der Herr Aiwanger, der eine freie Rede im Bayerischen Landtag gehalten hat, ja, die Menschen verstehen. Also, jetzt wieder zurück zu dem Hauptargument.
Genau, bevor es zu bayerisch wird.
Welche Felder will die SPD besetzen? Ich kenne die ganze Geschichte Hartz IV, die Sozialgesetze, die ja die Ursache für die Katastrophe der SPD sind, ja.
Herr Walter, ich danke. Ich notiere mir es mal. Sie plädieren zum einen, wenn die GroKo berichtigt, wenn die Koalition auseinandergeht für Neuwahlen und fragen nach den Feldern. Wir sammeln noch ein bisschen. Herr Krüger aus Osnabrück. Guten Morgen.
Einen guten Morgen gleichfalls an die gesamte Runde. Entschuldigung, dass ich jetzt die Namen nicht nenne, machen wir es aber dazu kurz. Ich bin eigentlich angeregt worden anzurufen, weil immer wieder darauf hingewiesen wird, da ist doch der Koalitionsvertrag und das ist der wichtigste Vertrag und Verträge müssen eingehalten werden. Diese Art Politik zu machen, widerspricht zutiefst unserer Verfassung. Es ist ein schwerer Rechtsbruch. In unserer Verfassung steht, die Abgeordneten sind an keinerlei Weisung gebunden, sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. Das heißt, als im Jahre 2017 das Parlament gewählt war, war es im Grunde einen Monat später oder kurz nachdem es zusammengetreten ist, arbeitsfähig in vollem Umfang. Nein, man macht nicht, man muss dann erstmal verhandeln, man muss einen Vertrag machen, an den sich dann anschließend die Abgeordneten zumindest der Koalitionsparteien zu halten haben. Ja. So meint man scheinbar. Und das muss jetzt eingehalten werden oder steht da drin und das haben wir so vereinbart. Warum schickt man dann nicht gleich anschließend das gesamte Parlament nach Hause?
Herr
man
Krüger, sagt,
okay,
da,
jetzt haben wir unseren Vertrag.
Herr, ja, Herr Krüger,
das
würde,
ist ein schwerer Rechtsbruch.
Herr Krüger, da würde ein Demokratieforscher wie Herr Merkel, nehme ich jetzt einfach mal an, auf die Mitwirkung der Parteien, die ja auch geregelt ist, hinweisen. Aber ich habe noch gesehen, Sie haben sich auch gemeldet, Sie wollen noch was sagen zu dieser Frage, der wir jetzt nachgehen wollen. Wer wäre da in der strategischen Position oder was sollte passieren bei einem möglichen Koalitionsbruch? Sie wären da für eine Minderheitsregierung
führen.
wären Sie,
ja? Kann man machen, klar. Mhm. Und das Parlament entscheidet in vollem Umfang und das Parlament entscheidet, das heißt, eine Regierung, wenn es dann Gesetze einbringt, wobei auch das Parlament selber von sich aus gesetzesinitiativ sein kann, das muss, die müssen eben dem Parlament vorgelegt werden und im Parlament, in der Gesamtheit der Abgeordneten, muss ich dafür eine Mehrheit finden.
Mhm. Prima, dass Sie
auch
das...
so kann man eine Regierung führen.
Prima, dass Sie das so sagen. Prima sage ich deshalb, weil das führt jetzt, ich bedanke mich auch ganz herzlich hier für diesen Hinweis, das führt nämlich jetzt dazu, dass wir die Diskussion genau an der Stelle fortsetzen können, wo wir waren. Wir haben es jetzt von zwei Hörern ganz unterschiedlich gehört. Herr Krüger meint, sollte die Koalition platzen, dann sollte es eine Minderheitsregierung geben, das sollte das Parlament dann natürlich entscheiden. Und Herr Walter, den wir davor gehört haben, der sagt, nein, dann wären Neuwahlen der richtige Weg. Frau Mattheis, wer ist in der strategisch besseren Position? Was passiert bei einem Koalitionsbruch? Spielen wir es mal durch. Herr Müller-Fock hat das ja vorhin angedeutet und hat gesagt, die SPD kann sich das ja eigentlich gar nicht leisten.
Das habe ich so nicht gehört.
Nur auf Argumente.
Also dann, wir stellen das gleich noch richtig, aber Frau Mattheis, Sie sind erstmal dran.
Sie dürfen gern erst richtig stellen, wenn Sie mögen. Gerne.
So machen wir es.
Nein, ich habe die CDU ist in der strategisch besseren Position aufgrund der Verfassungslage. Die Kanzlerin bleibt im Amt. Ich habe nicht gesagt, dass die SPD da unbedingt mitmachen muss.
Ja, nee, das wollte ich noch nicht sagen. Jetzt, was ist, also die CDU wäre in der eindeutigen, die Union, sagen wir, wäre in der eindeutigen besseren Position, sagt Herr Müller-Fock. Was sagen Sie, Frau Mattheis?
Ja, ich meine, die Argumente sind ja in der letzten halben Stunde schon entsprechend ausgetauscht worden und gefallen. Und die beiden Herren haben ja gesagt, dass die CDU wirklich in der besseren Position ist. Also aus dieser Zwickmühle muss die SPD herauskommen. Ich glaube auch, dass wir in dieser großen Koalition unsere Position nicht eindeutig klar machen können. Die Nachrichten haben es gezeigt. Unter unserer Mitregierung sind die höchsten Erben deutlich entlastet worden. Ist die Armut weiter fortgeschritten?
Aber Frau Mattheis, wie wird
das
es dann...
Das sind alles Argumente. Ja, Augenblick, ich bin...
Ich wollte zu der Frage kommen, wie es dann, dann weitergehen würde.
Wie das dann weitergeht.
Minderheitsregierung,
genau. Ich habe
Neuwahlen.
Keine Angst vor einer Minderheitsregierung. Warum? Weil ich das als einen parlamentarischen, sage ich mal, Höhepunkt auch sehe. Weil das kann doch, das belebt doch das parlamentarische Geschäft ungeheuer. Da müssen sich doch, egal ob es die Linkspartei ist, ob es die Grünen ist, zu bestimmten Inhalten, Sachverhalten eindeutig positionieren. Und dann ist doch klar, wo im Prinzip die politischen Lager sind. Und ich glaube auch, dass eine Minderheitsregierung unserer Demokratie sehr gut tut und auch der SPD sehr gut tut, weil wir dadurch unsere Positionen deutlich machen können, dass wir auf der einen Seite bei Themen, die verteilungsgerecht in die falsche Richtung laufen, sagen, nee, mit uns nicht. Wenn sie aber wie beim Thema Grundrente in die richtige Richtung laufen, können wir sagen, jawohl, das unterstützen wir. Das sind doch Momente eines parlamentarischen Verfahrens, die die Positionen herausarbeiten können. Und es wurde schon gesagt, der Haushalt ist beschlossen. Und von daher glaube ich, dass man dieses nächste Jahr durchaus nutzen kann, dieses Parlament wieder deutlich zu machen und den eigentlichen Sinn parlamentarischer Arbeit wiederherzustellen und nicht nach dem Motto, aha, die zwei Großen haben sich geeinigt und egal, die Opposition kann dagegenhalten. Aber für die Leute wird das nicht nachvollziehbar und nicht sichtbar.
Und Neuwahlen müsste es dann in einem Jahr geben?
Neuwahlen muss es dann nicht in einem Jahr geben, sondern auch das ist der Charme von Minderheitsregierungen, dass man sich dann auch im parlamentarischen Haushaltsverfahren einigen kann. Das muss es nicht. Und ich glaube nicht, dass die CDU ein Interesse daran hat, das scheitern zu lassen, sondern auch das wurde schon gesagt, auch die CDU hat ihre Probleme und im Übrigen auch die Oppositionsparteien könnten sich darauf berufen und sagen, Minderheitsregierung bedeuten auch, dass wir aus der Opposition heraus sehr viel stärker mitgestalten können.
Die Sendung heißt zwar kontrovers, aber Herr Merkel, Sie als Demokratieforscher, machen Sie da mit? Wir sind jetzt, oder unsere drei Gäste sind jetzt dann alle für eine Minderheitsregierung, ziehen Sie da mit?
Naja, ich halte das für kein Problem in unserer Demokratie, uns einzuüben, was unsere Zukunft möglicherweise sein wird, auch mit Minderheitsregionen umzugehen. In Skandinavien hat man das schon lange gelernt und das sind die besten Demokratien, die wir auf dem Globus kennen. Aber Frau Mattheis, das ist eine Strategie, die Sie skizzieren, die vielleicht für Deutschland gar nicht so schlecht ist, aber für die SPD voller Risiken steckt. Stellen Sie sich vor, die Koalition bricht und es gelingt der CDU, die Schuld der SPD zuzuschreiben. Das dürfte nicht ganz schwer sein. Dann sagt auf einmal die SPD von heute auf morgen in der Opposition deutlich anderes, was sie faktisch in der Regierung gemacht hat. Das gibt ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem und ich stimme Ihnen in vielen inhaltlichen Fragen zu. Das kann ich sofort unterschreiben. Es war ein Riesenfehler, so stark in die Mitte gerückt zu sein. Und die Steuerpolitik, nicht so sehr die Agenda, die Steuerpolitik war ein Riesenfehler von der rot-grünen Koalition bis zur schwarzen Null. Da muss eine linke sozialdemokratische Partei Revisionen vornehmen. Aber das lauttönend aus der sicheren Opposition den Regierenden entgegenzuhalten, kann leicht bei den Wählerinnen und Wählern als Billigkeit daherkommen. Und das wird das große Risiko. Und dann hat die SPD nicht einmal hinreißende Redner, charismatische Figuren, sondern eher Figuren der zweiten Reihe.
Herr Müller-Fock, Bundeskanzlerin.
Darf ich darauf antworten?
Wenn es kurz wird, ja. Schaffen Sie das?
Ganz schnell. Also das Risiko haben wir mit jeder Entscheidung, die getroffen wird, Herr Merkel. Und wir sind in einer Situation als SPD, dass wir nirgendwo risikofrei durchlaufen. Und das ist ja unser Thema. Es geht mir aber nicht um taktische Geschichten, sondern es geht mir um inhaltlich-politische Geschichten.
Ja,
wo kann die SPD ihre Position glaubhaft vertreten? Und diese Glaubwürdigkeit haben wir in den letzten Jahren abgeschliffen. Also wie kriegen wir sie am besten und am schnellsten wieder klar? Das wird ein Kraftakt, so oder so. Da stimme ich Ihnen zu.
Regierung, aber
wir müssen
nicht
es
in der
versuchen.
Opposition.
Nein, in dieser Regierung mit Sicherheit nicht. Das
es
kennen wir seit 12,
SPD.
14 Jahren. Ja, aber ich bitte Sie, auch an der CDU. Und
CDU.
Wenn es immer Kopplungsgeschäfte gibt, ich bitte Sie, es gibt, ja, also Entschuldigung,
bei allen Dingen
Kopplungsgeschäfte. Und mit diesen Kopplungsgeschäften, wenn wir jetzt uns durchsetzen, dann will die CDU Unternehmenssteuersenkungen. Mhm. Also ich bitte Sie, da kriegen wir doch nie den Fuß auf den Boden.
Frau Mattheis, danke. Das war ja doch dann relativ kurz, Herr Müller-Fock. Stichwort CDU. Wir haben es ja angesprochen.
Ein Satz zu Kopplungsgeschäft.
Flechten Sie es doch mit ein.
Kopplungsgeschäften.
Ja, sage ich doch. Kopplungsgeschäft.
Kopplungsgeschäft.
Ja, klar. Da ist so ein negativer Ton drin. Man kann das auch Kompromiss nennen. Demokratie geht nicht ohne Kompromiss. Und selbst wenn ich eine absolute Mehrheit hätte, habe ich innerhalb der Partei, muss ich Kompromisse
schließen. Ja, welcher Kompromiss?
Also Kompromiss ist immer schwierig.
Und machen wir folgenden Kompromiss. Der Moderator darf eine Frage stellen und die geht jetzt mal an Herrn Müller-Fock. Und zwar zum Stichwort CDU. Herr Müller-Fock, welchen Kompromiss würde das jetzt der Bundeskanzlerin abverlangen, die ja gesagt hat, oder zumindest wird sie so zitiert, sie wolle da keine Minderheitsregierung führen? Und das wäre, da wäre sie flexibel.
Ja. Die Bundeskanzlerin war ja schon nach der Wahl 2017 strikt dagegen, es zu versuchen. Auch damals gab es ja Überlegungen, ob man sagt, bevor man nach dem Scheitern von Jamaika, ob man es nicht doch mit der Minderheitsregierung versucht. Sie wollte das nicht. Aber ich glaube, die Kanzlerin möchte auch eines nicht. Sie möchte nicht jetzt quasi sozusagen als Gescheiterte vom Hof gejagt werden. In einer Minderheitsregierung das Ende der Periode erreichen, als jetzt plötzlich eine getürkte Vertrauensfrage stellen zu müssen, um dann den Weg frei zu machen für Neuwahlen, wo sie nicht mehr dabei ist. Nochmal zur Position der CDU und was, also oder andersrum noch, eines ist ja interessant, die Tatsache, dass der Haushalt eine Woche vor dem SPD-Parteitag beschlossen wurde, und dass der SPD-Fraktionsvorsitzende sagte, wir stehen zu diesem Haushalt und wir möchten ihn auch mitvollziehen, zeigt ja, dass in der SPD, in der Fraktion, in der Parteiführung diejenigen in der Mehrheit waren, die sagten, wir wissen nicht, wie die Vorstandsgeschichte ausgeht. Wir wissen nicht, was der Parteitag macht. Aber wir wollen doch eine solide Grundlage haben, dass ein Haushalt besteht und dass es sozusagen weitergehen kann. Das zeigt ja doch, dass noch von diesem, von dieser staatspolitischen Verantwortung, die in der SPD ja früher stärker ausgeprägt war, aber immer noch Teile da heute vorhanden sind. Und insofern ist eigentlich der Weg bereitet für eine Minderheitsregierung. Und der Haushalt 2020 führt ja dann nicht zwangsläufig dazu, dass man 21 einen neuen Haushalt braucht, sondern man kann im Wege der vorläufigen Haushaltsvollstreckung auch auf der Basis des alten Haushalts in gewissen Grenzen weitermachen. Also mit der Entscheidung für den Haushalt 2020 hat die SPD den Weg geebnet für eine CDU-Minderheitsregierung bis 2021.
Machen wir da mal jetzt keinen Punkt, sondern einen Bindestrich. Und ich entschuldige mich bei Frau Christiansen aus Hamburg, dass sie relativ lange warten musste in der Leitung bei dieser angeregten Diskussion. Aber guten Morgen, jetzt haben Sie das Wort, Frau Christiansen. Hallo.
Ja, guten Morgen. Ich fände es toll, wenn diese Diskussion mal wieder um politische Inhalte ginge. Also gestern bei An der Will zum Beispiel, da haben Borjans und Esken ganz gut reingebracht, was die Forderungen der Sozialdemokraten sind, nämlich soziale Umverteilung und auch eine andere Verteilung der Lasten bei dem Klimapaket, Nachjustierung und so weiter. Und ob nun rein raus aus der Koalition oder nicht, das ist für mich zweitrangig. Wir müssen wieder zu Inhalten kommen. Das war das eine. Das andere, was ich sagen wollte, es wird immer so gesagt, Leute aus der zweiten Reihe. Also in der ersten Reihe zum Beispiel unser Verkehrsminister Scheuer. Ja, was hat der gemacht? Ein Riesenfehler. Ne? Also das ist keine Garantie für gute Politik, aus welcher Reihe man kommt. Oder es wurde von Scholz gesagt, er hätte in Hamburg so ein tolles Wohnungsbauprogramm aufgelegt. Da muss ich leider auch widersprechen, weil als Mieterin oder aus der Mietenbewegung kommt, sehe ich, dass dieses Programm überhaupt nicht toll ist, sondern wir weiterhin an Sozialwohnungen verlieren. Mhm. Ja, das war es erstmal. Also ich möchte, dass über Inhalte diskutiert wird.
Dankeschön.
Und dass dann vielleicht auch bei der Bevölkerung nachgefragt wird, wie stehen sie zu den einzelnen Forderungen? Und dann kämen wir mal wieder in so eine andere Diskussion rein.
Frau Christiansen, wir bemühen uns auch das. Wir haben ja am Anfang, glaube ich, relativ lange schon über Inhalte geredet. Ich gebe es aber, danke für Ihren Anruf, gebe es gerne an Frau Mattheis so weiter. Wir haben zwei Punkte gehört, wo die SPD jetzt nachsteuern will. Nennen wir es mal so, in möglicherweise neuen Koalitionsverhandlungen, ob man da den Koalitionsvertrag aufschnüren muss, sei mal dahingestellt. Klimapolitik und Frau Christiansen hat es eben soziale Umverteilung genannt. Da hieß es gestern Abend ein Abrücken von der schwarzen Null. Frau Mattheis, diese Forderungen, sagen wir mal, diese soziale Umverteilung, dieses Abrücken von der schwarzen Null, das wäre ja dann auch ein Misstrauensantrag, wenn Sie das jetzt ins Zentrum rücken wollen, gegen Ihre eigene Regierung und gegen Olaf Scholz.
Also das ist erstmal eine kerninhaltliche Forderung der Linken in der SPD, weil wir wissen, jedes Jahr sagt uns die OECD, wir haben eine der geringsten Investitionsquoten der Industrieländer. Wir liegen deutlich unter dem OECD-Schnitt. Wir wissen, dass wir Daseinsvorsorge, Infrastruktur auf Verschleiß fahren, es sei mit Straßen, Brücken, Krankenhäuser, alles das. Das hat auch was mit Verteilungsfragen zu tun. Und klar ist, dass die Bevölkerung natürlich sieht, dass hier in diesem Land die Bahn große Probleme hat, in den Schulen es große Probleme gibt, dass wir natürlich auch, was die Armutsverteilung und die Umverteilung von oben nach unten oder von unten nach oben anbelangt, in den letzten Jahren falsch gelaufen ist. Einige wenige Reiche werden immer reicher, die Gesamtbevölkerung hat immer höhere Probleme. Es geht um auch, was die prekäre Beschäftigung, die Primärverteilung anbelangt. Da haben die Bevölkerung doch den Eindruck zu Recht, dass die Politik sie ein Stück weit außen vor lässt. Alles das führt doch zu dieser Situation, dass uns die Glaubwürdigkeit abgesprochen worden ist. Und das wieder in eine Gesellschaft zu bringen, wo man Verteilungsgerechtigkeit, egal aus ökologischer oder sozialer Sicht, und beides sind beide Seiten einer Medaille, wieder stärker ins Visier nimmt. Das haben die beiden gestern Abend richtig gut gemacht, das fand ich schon. Und das ist auch deren Grundanliegen. Mhm. Und wenn das in der Großen Koalition nicht machbar ist, muss man da raus. Mhm. Das Grundanliegen, wieder sozial gerechte Politik zu machen, ist das Grundanliegen der SPD. Mhm. Und das muss man wieder klar machen.
Herr Merkel, das Krummeln, kam das eben von Ihnen?
Ja, ich stimme in vielen inhaltlichen Positionen mit Frau Matthijs überein. Und die schwarze Null ist ja kein so großes Problem in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen. Das wird aber nicht so weitergehen. In einer sich ankündigenden Abschwung, in einer Rezession wird es sehr viel wichtiger, gegen den Konjunkturzyklus zu investieren. Und Frau Matthijs hat völlig richtig die Gebiete gesagt, man muss sofort die digitale Infrastruktur und so weiter hinzuzählen. Aber ich verstehe nicht, warum man das nicht als SPD in der Regierung machen kann. Warum soll die Große Koalition so weitermachen, wie sie das bisher gemacht hat? Sie kann das soziale Profil stärken. Noch einmal, in der Opposition klingt das alles relativ billig. Das sind nur Worte. Und Politik wird daran gemessen, was sie umsetzt. Und die SPD hat ein Umsetzungsproblem in der sozialen Gerechtigkeit. Dann muss eben der Finanzminister sich ändern oder ersetzt werden. In der Opposition wird diese Glaubwürdigkeit nicht gewonnen. Und ein letztes Wort hier noch einmal zu dem Minderheitskabinett. Wenn das alles gut klappt bei der CDU, dann ist aber die SPD völlig weg. Nehmen wir an, die CDU mit der Kanzlerin regiert relativ gut, schafft es gar noch in das zweite Jahr, dann droht möglicherweise der SPD eine schwarz-grüne Koalition. Und wo sind denn dann noch die Handlungsoptionen der SPD? Das sind Riesenrisikofelder, die unterbelichtet sind.
Bleiben wir noch kurz bei den Inhalten, so wie sie unsere Hörerin gerade gefordert hat. Ich wollte Herrn Müller-Vogt da mal fragen. Da wurde jetzt angesprochen, also Klimapolitik, da wird ja im Moment verhandelt. Das Ganze geht ja in den Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag. Jetzt soziale Umverteilung, schwarze Null. Wie sehen Sie denn mit Blick auf die Union? Gibt es da Möglichkeiten, kann man sich da noch zusammenraufen für möglicherweise zwei weitere Jahre? Kann man da Kompromisse, kann man da Formelkompromisse oder Veränderungen finden?
Also was die Klimapolitik angeht, ist ja das etwas Irritierende. Das Klimapaket ist kaum in trockenen Tüchern, beziehungsweise es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, weil es im Bundesrat liegt. Der Bundesrat muss ja zustimmen. Und die SPD, die das mitbeschlossen hat, will es schon wieder aufschnüren und grundlegend ändern. Das ist ja auch keine Basis eigentlich für eine vernünftige Zusammenarbeit in einer Koalition, wobei auffällig ist, dass in der Bundesratssitzung, als um das Klimapaket ging, alle SPD-Ministerpräsidenten geschwiegen haben. Keiner ist ans Pult und hat gesagt, das müssen wir ändern. Das heißt, vieles, was die SPD-Leute in Verantwortung im Bundeskabinett, auch in den Ländern, haben eine viel realistischere Sicht auf die Dinge dessen, was machbar ist und was nicht machbar ist, als das in der Partei und insbesondere in der Partei Linken gesehen wird. Also wenn ich mir vorstelle, dass Herr Borjans und Frau Esken dann einem Mann wie Herrn Weil erklären, was er künftig zu machen hat, bei dem Gespräch wäre ich gerne dabei. Ich kann mir auch schon ausdenken, wer da als der Verlierer
Herr Müller-Vogt, den Platz verlässt. Darf ich die Frage vielleicht gleich an Frau Matthijs weitergeben? Also es läuft ja im Prinzip drauf raus. SPD hat das Klimapaket mitbeschlossen. Herr Müller-Vogt war gerade dabei, uns wahrscheinlich zu sagen, zum Thema schwarze Null und Umverteilung. Da wurde gerade ein Haushalt auch beschlossen, den der Finanzminister mitgetragen hat. Richtet sich Ihre Kritik, Ihr Ärger, Ihre Unzufriedenheit in diesem Moment? Das hat ja fast dann den Eindruck, eher an die eigene Führung als an die Union. Oder zumindest genauso stark, muss man da ja vermuten.
Nur eine Frage dazu, Frau Matthijs, Sie haben da auch zugestimmt beim Haushalt, oder nicht?
Ja, ich habe zugestimmt, weil das ist natürlich in einer großen Koalition, sage ich mal, den Haushalt nicht mitzubestimmen, das sage ich Ihnen ganz offen, würde bedeuten, ich muss raus aus der Fraktion. Ist doch klar. Das wissen Sie auch.
Ein Kopplungsgeschäft.
Und bei vielen, nein, Nein, Entschuldigung.
Nein, das ist Teil des Kompromisses. Nein, das ist Teil der Kompromisse,
nein,
die notwendig sind.
Das ist kein Kompromiss, sondern es ist ein Punkt, wo man sagt, man muss unter dem Haushalt bei bestimmten Themenbereichen versuchen, die Themen sozialdemokratisch auszubuchstabieren. So. Und Sie wissen auch, Sie sind doch als Journalist, sind Sie doch Politik erfahren. Sie wissen doch auch, dass den Haushalt etwas, einen ganz anderen Stellenwert hat. Und deswegen sage ich auch, ein beschlossener Haushalt ist eine Grundlage, dass eine Minderheitsregierung funktionieren kann. So. Und ja, von daher habe ich da überhaupt keine Angst. Ja, eben. Deshalb habe ich da überhaupt keine Angst, diesen Weg zu gehen, weil die Positionierung der SPD damit klarer werden würde. Und es sei es Waffenexporte oder Menschenrechtsgeschichten, alles das oder Verteilungsgeschichten steuerlicher Art oder auch auf dem Beschäftigungs- und Arbeitsmarkt, das alles könnte eine klare Handschrift dann der SPD sichtbar machen. Dafür bin ich.
So, und für was noch? Das hören wir dann nach den Nachrichten heute in der Sendung Kontrovers zum Thema mit Walter Borjans und Esken. Muss die SPD jetzt aus der GroKo aussteigen?
Deutschlandfunk Kontrovers.
Und wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung heute zum Thema mit Walter Borjans und Esken. Muss die SPD jetzt aus der GroKo aussteigen? Wie unterschiedlich da die Meinungen sind, das lässt sich auch in unseren Hörerzuschriften ablesen. Zwei will ich Ihnen vorlesen zu Beginn dieser Sendestunde bzw. halben Stunde. Da schreibt uns jetzt zum Beispiel Andreas Beck: Ich setze durchaus Hoffnung auf das neue Führungsduo und hoffe, dass die beiden mehr Rückgrat und Verbindung zur arbeitenden Bevölkerung haben. Das Drohen und Grummeln der CDU-CSU sollten sie getrost überhören. Opposition heißt für die SPD Gesundung und Wiedergewinnung von Wählerstimmen. Je früher, umso besser. Ganz anderer Meinung ist Jochen Haß. Er schreibt: Ich habe circa 45 Jahre SPD gewählt. Das Bild, was die neuen möglichen Vorsitzenden gestern im ersten Programm, da meint er wahrscheinlich das, die Fernsehsendung, abgaben, das war haarsträubend. Sie sind unbekannt, kommen nicht positiv rüber, wirken überfordert und haben keine Verantwortungs- und Führungserfahrung. Das kann nicht gut enden. Und ich bin gespannt, was uns jetzt Herr Kemal aus Erlangen sagen wird. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen allerseits.
Hallo. So, wo stehen Sie bei dieser Frage? GroKo, soll die SPD oder muss die SPD jetzt aus der GroKo aussteigen?
Also ich will erstmal die Voraussetzung, ich habe deswegen angerufen, weil Frau Mattheis vorhin einen schönen Satz gesagt hat, dass sie in GroKo die Position der SPD nicht deutlich geworden sind. Ich habe meine Zweifel, ob die SPD überhaupt eine Position hat. Ein Beispiel: Die SPD steht für soziale Gerechtigkeit. Das ist das Kerngeschäft der SPD. Mhm. Wenn ich sehe, was innerhalb der SPD, was Hartz IV angeht, wie verschiedene Meinungen da sind, wie undeutlich das ist und da keine klare, deutliche Meinung vorhanden ist, ob man jetzt die Hartz IV abschaffen möchte, was der Herr Kühnert vorschlägt zum Beispiel, oder andere, die sagen, nee, wir wollen das weiterhin beibehalten, da ist jetzt keine Deutlichkeit da. Der zweite Punkt ist, wenn Sie etwas verändern wollen, brauchen Sie Mut. Eine der wichtigen Sätze von SPD ist unter anderem von Willy Brandt, dieser schöne Satz, mehr Demokratie wagen. In dieses Wort wagen ist unter anderem Bereitschaft auch zu Risiko, das heißt Mut. Und ich erlebe die SPD-Leute so mutlos und dass die keinerlei Vision auch haben. Jetzt hat ein anderer SPD-Chef, der Helmut Schmidt, mal früher gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ich glaube, dass die SPD zwischen den beiden schwappt. Wir haben weder Mut, und jetzt will ich damit beenden mit einem schönen Witz, was mal der Herr Dieter Hildebrandt mal gesagt hat. Die SPD macht in jeder Hose, was man ihr hinhält. Das heißt, das sind eigentlich ängstliche, zurückhaltende Menschen geworden, die nichts mehr wagen wollen, die nichts verändern wollen. Nur, wir leben in einer Zeit, wo wir Politiker und Leute brauchen, die Mut haben. Es geht nicht mehr um Wissen, es geht Leute, ob die die Fähigkeit haben, mutig voranzugehen. Denn auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie mutig zum Beispiel ein Mann wie der Trump auf seine Art und Weise Sachen durchsetzt, dann müssen die anderen auch mutiger sein. Sonst wird es ist ganz schwer. Und dieser Mut fehlt der SPD.
Herr Trump als Vorbild möglicherweise für die SPD. Herr Kemal, ich habe es notiert und gebe es auch dann gleich weiter. Ist notiert, wir sammeln noch. Frau Hoffmann aus München ist nämlich dran. Herr Kemal, vielen Dank für den Anruf. Und Frau Hoffmann, herzlich willkommen in dieser Sendung. Guten Morgen.
Jo, grüß Gott, hier ist Inge Hoffmann. Und ich möchte Folgendes sagen. Also jetzt zum Ausgang der SPD-Wahl bin ich unschlüssig. Aber ich denke, was wir nicht, also die müssen sich konsolidieren. Aber was ich auf jeden Fall nicht will, ist, dass jetzt die Koalition aufgelöst wird. So mittelmäßig ich das, was gemacht wird, teilweise finde. Von der SPD finde ich zum Beispiel Pluspunkte, Mütterrente und Grundrente.
Mütterrente kam von der Union. Da war die SPD gar nicht so begeistert.
Ah, die haben das aber schon vor langem angeregt. Und die Union, die kriegt dann die Punkte. Das ist bei vielen Sachen, die die SPD anregt, da kriegt dann die Union die Punkte. Also möchte ich doch mal betonen. Und das andere ist, wenn jetzt neu gewählt werden müsste, dann sehe ich die CDU in einer ähnlich chaotischen Situation wie oder nicht konsolidierten wie die SPD. Und Gewinner wären aus meiner Sicht nur die AfD. Die SPD wird wahrscheinlich aufgrund des Bildes, das sie abgibt, nicht über 12% kommen. Und die Grünen würden wahrscheinlich auch gewinnen, aber die C-Parteien würden auch verlieren, zumindest die CDU. Mhm. Und deswegen halte ich diesen Zeitpunkt für eine Auflösung für sehr, sehr schlecht.
Frau Hoffmann, bedanke mich für Ihren Anruf und ich fasse mal zusammen, was wir jetzt gehört haben. Also Sie sagen, oder Frau Hoffmann hat gemeint, die Union bekommt die Punkte auch für Dinge, die die SPD anstößt oder ganz gut macht, wenn ich es mal so kurz interpretieren darf. Und Herr Kemal hat davor gesagt, der SPD fehle es an Mut und sie habe keine eindeutige Position. Herr Merkel, wenn ich Sie fragen darf, wo kommt das her, das sagen ja viele, dass die SPD, dass die Union die Punkte bekommt für das, was die SPD eigentlich in der Regierung dann auch ganz ordentlich macht. Und stimmen Sie der Analyse zu, dass es der SPD an einer eindeutigen Position fehlt? Zeigt das die aktuelle Debatte nicht auch wieder?
Na, zunächst, die CDU hat die Gabe, die kleinsten Erfolge oder Erfolge überhaupt der Koalition sich selbst zuzurechnen. Die SPD hat die fatale Gabe, all das Positive runterzureden, was sie in der Koalition tatsächlich gemacht hat. Aber wir sehen noch ein ganz anderes Problem und das wurde bei Herrn Beck und Herrn Haas nochmal deutlich. Das Duo, das wir jetzt haben, ich will mal absehen von der Erfahrung, hat einen Konstruktionsfehler. Es kommt aus einem einzigen Lager und die SPD ist tief gespalten. In ein Lager nennen wir es sozusagen pro Kroko, pro Agenda auf der einen Seite und auf der anderen Seite Anti-Kroko und ein Lager, das sozusagen eine andere Politik will. Dann hätte es nicht nur sein sollen, dass die beiden Geschlechter repräsentiert sind, wobei das irgendwie auch eine etwas billige Kopie der Grünen ist. Kopien kommen nie gut an. Aber das Wichtige wäre gewesen, in einer gespaltenen Partei aus beiden Lagern Führungsfiguren zu installieren, um dieses Lager, um diese beiden Lager wieder miteinander zu verknüpfen. Ich bezweifle, dass das geht, wenn man nur aus einem Lager die Führungsspitze generiert.
Frau Matthes, das Problem sehen Sie auch?
Das Problem sehe ich nicht, weil genau das unterscheidet uns von den Grünen. Wir haben eine andere Geschichte und eine andere Problematik, die wir mitschleppen. Und das wurde heute auch schon in einer Zuschauermeldung aufgegriffen. Wofür steht die SPD? Und diese eindeutige Zuordnung und diese eindeutige, sag ich mal, Verlässlichkeit haben wir in den letzten Jahren nicht geliefert. Das ist unser Problem. Und wenn wir jetzt wieder sowohl eine Sowohl-als-auch-Kombi hätten, wäre das umso schwieriger zu erreichen. Ich glaube, egal wer jetzt gewonnen hat, denn das andere Duo stünde ja auch eindeutig für eine Position des Weiter-Sos. Wäre auch ein Problem. Das wäre auch ein Problem gewesen. Geht es jetzt darum, auch in einem Team die Positionierung der SPD in einem langen Prozess, und dafür eignen sich Oppositionszeiten eher als Regierungszeiten, in einem längeren Prozess wirklich wieder glaubhaft zu erarbeiten.
Wenn ich das kurz ausführen darf,
genau das hat ja die Bevölkerung bei uns vermisst. Klar zuordnen zu können, wofür die SPD steht. Wir haben das über lange Jahrzehnte in unserer Tradition, war immer die Verlässlichkeit für bestimmte Positionen gegeben. Diese Verlässlichkeit gibt es in der Außen- und auch übrigens in der Innenwahrnehmung nicht mehr. Deshalb brauchen wir jetzt Leute, die den Inhalten folgen. Und die Inhalte müssen in der Partei entwickelt werden. Wir sind auf einem ganz guten Weg. Wenn ich mir angucke, was da jetzt in Richtung Vermögensteuer schon als erste Position vereinbart worden ist, das kann noch nachgeschärft werden. Wir sind auf einem guten Weg, was die Rentensituation anbelangt, aber das ist nicht die eigentliche Problematik, sondern die eigentliche Problematik ist das Rentenniveau insgesamt. Wir sind auf einem guten Weg, wenn es darum geht, in Klimaschutz, aber auch da sind wir nicht eindeutig unterscheidbar von der CDU. Also diese Unterscheidbarkeit und klare Positionierung müssen wir uns erarbeiten. Dazu, glaube ich, brauchen beide, also das Duo Esken, Norbert Walter-Borjahn, ein gutes Team, ein verlässliches Team um sich herum. Und das wird eine harte Zeit für die SPD, so oder so.
Herr Müller, aber warum, wenn ich das noch mal ganz kurz sagen will, warum sollen etwa der Seeheimer Kreis, die Agenda-Befürworter, dem zustimmen? Sie formulieren die Position eines Teils der Partei.
Ja, aber warum sollten wir dem Seeheimer Kreis? Ja, aber warum sollten wir dem Seeheimer? Also Entschuldigung, es ist doch erwiesenermaßen und aus Fehlern lernen. Diese Analyse liegt doch in jedem Schrank eines Sozialdemokraten, würde ich fast behaupten. Da steht drin, das, was uns Leute mit auf den Weg gegeben haben. Wir sind in bestimmten Positionen nicht verlässlich, wir sind nicht eindeutig zuordnenbar, wir haben einen neoliberalen Geist vertreten, der die Verteilungsungerechtigkeit provoziert hat und herbeigeführt hat in unserer Gesellschaft, und wir brauchen wieder diese Verlässlichkeit. Wir haben keine Andock-Situation mehr an Vorfeldorganisationen, wir sind mit Bewegungen überhaupt nicht mehr unterwegs, wie wir es früher waren. Willy Brandt wurde ja schon zitiert und Demokratiewagen wurde schon zitiert. Das war alles im Verbund mit Vorgesellschaft oder mit gesellschaftlichen Gruppierungen, die uns da gestützt haben. Das alles ist weggebrochen. So, und die Frage ist jetzt genau, wie kommen wir da wieder hin? Und in einer großen Koalition, wo wir von Kompromiss, ich wiederhole mich, von Kompromiss zu Kompromiss zu Kompromiss laufen, wird doch Regierungshandeln immer überlagert mit der eigentlichen Position der Partei. Also wir können in der Opposition, meine ich, unsere Klarheit an Positionen wieder erarbeiten und mit neuer Kraft Regierungsverantwortung anstreben.
Nur setzen Sie nichts um dann.
Das wäre das eine Problem.
Wir haben doch auch über Minderheitsregierungen gesprochen. Ja. Und in Minderheitsregierungen braucht eine regierende Partei immer Unterstützung von anderen Parteien. Das skandinavische Modell angeführt. Da funktioniert es doch so. Dass Unterstützung in jeweiligen eigenen Themenbereichen geboten halten wir.
Darf ich noch fragen, wie wird da hinkommen? Die Frage jetzt vielleicht an Herrn Müller-Fock. Frau Mattheis hat auch jetzt von Verlässlichkeit gesprochen, hat gesagt, die Leute sollten den Inhalten folgen. Kann das in der ersten Zeit funktionieren?
Glauben. Ja.
Oder glauben. Also kann das in der ersten Zeit funktionieren, bevor wir da vielleicht zu einer Minderheitsregierung oder sonst was kommen, dass die SPD jetzt quasi von der Parteiführung her linke Politik betreibt und in der Regierung sitzen pragmatische Minister wie Finanzminister Scholz?
Nein, das kann nicht funktionieren. Es kann nicht sein, dass die beiden Vorsitzenden durch die Lande laufen und sagen, wir sind für das und das und das. Nur unsere Minister setzen das nicht um, weil sie die CDU das nicht umsetzen lässt. Ich meine, das glaube ich nimmt niemand ab. Aber der Punkt Verlässlichkeit ist mir doch einer ganz wichtig, und da sind wir auch eigentlich beim Thema der Sendung. Muss die SPD in der GroKo bleiben? Na, wenn die SPD das Votum der Mitglieder ernst nimmt, muss sie aus der GroKo rausgehen. Dieses Votum war, auch wenn es relativ knapp war, ein Misstrauensvotum gegen den Finanzminister persönlich. Es war ein Misstrauensvotum gegen die Führung von Partei und Fraktion, die in der GroKo bleiben wollen. Und es war ein positives Votum für zwei Leute, die vorher deutlich gesagt haben, besonders Frau Esken sehr deutlich gesagt hat, wir wollen da raus. Wir stellen ein paar Forderungen und wenn die nicht machen, dann gehen wir da raus. Und wenn jetzt die Partei diesem Votum nicht folgt, dann weiß ich gar nicht mehr, wie die SPD-Mitglieder, die Hälfte, die sich noch engagiert, eine Hälfte hat ja schon gar nicht mehr gewählt, wie die eigentlich noch bei der Stange gehalten werden sollen. Also die SPD hat sich mit diesem Mitgliederentscheid auf einen höchst riskanten Pfad gegeben. Der Berg hat gegreist. Herausgekommen sind eher zwei Mäuslein als zwei Heroen. Und jetzt muss man dann, wenn schon, konsequent bleiben und das zu Ende führen. Ansonsten macht sich ja die SPD auch in den Augen ihrer eigenen Mitglieder und der verbliebenen Wähler völlig unglaubwürdig, wenn sie jetzt sozusagen Business as usual weitermacht und nur nach der Koalitionsrunde Frau Esken und Herr Walter Borjan vor die Kamera treten und nicht mehr Herr Scholz.
Aber die beiden könnten ja sagen, wir haben jetzt ein Verhandlungsmandat bekommen vom Parteitag. Frau Mattheis, wann soll das passieren? Wann soll da eine Entscheidung fallen? Wie lange kann man das aufschieben?
Also ich will erst mal sagen, was hier von den beiden Herren oder gerade insbesondere von meinem Vorredner gesagt wurde, das bedeutet in meinen Augen die Erwartung, dass die SPD sowieso stirbt. Da bin ich strikt dagegen. Ich glaube, wir müssen alles tun, um die SPD zu retten, weil diese viele Erfolge aufzuweisen hat, ist eine wichtige Stütze unserer Demokratie.
Keine
Und
Frage.
Wir sehen ja überall in Europa, wo die Sozialdemokratie klare Kante zeigt, wie in Spanien oder vor allen Dingen auch in Portugal, ist sie doch erfolgreich. Oder auch in Dänemark. Das muss man sich genau angucken. Aber überall da, wo sie
aber
nicht
mit
konsequent
was für einer
diese Politik
in Dänemark,
mit,
die hier nicht mehrheitsfähig wäre.
Dann müssten sie,
die hier nicht
dann müssten sie wirklich
da muss ich
dann
müssen,
die ganzen sozialen Die ganzen sozialen Punkte sind in Dänemark wirklich gut vertreten durch
Sozialdemokratie.
So, ja, und genau an dem Punkt, die Flüchtlingspolitik will ich hier gar nicht anführen, weil das ist nämlich, wenn Sie die Wahlergebnisse angucken, bedeutet das für das linke Lager eine Stärkung für sozialdemokratische, soziale Politik. Mit der Flüchtlingspolitik muss ich mich klar distanzieren. Aber wenn Sie die Wahlergebnisse und Analysen angucken, ist das eine Stärkung des linken Lagers. Was in Frankreich nicht passiert ist, sondern da sind die komplett auseinandergebrochen, weil sie in dieser Klarheit nicht aufgetreten sind. So. Und ich bin dafür, die SPD zu retten und sie wieder zu alter Stärke zurückzuführen. Und da bin ich der Meinung und zugegebenermaßen haben wir alle drei nicht die Möglichkeit, in die Glaskugel zu gucken. Aber die Erfahrung sagt mir, dass die Argumente, die ich anführe, in den letzten Jahren wirklich zugetroffen sind und eingetreten sind. Also lassen Sie uns doch bitte versuchen, mit dieser Führung, mit klaren Inhalten wieder eine klare SPD-Position anzubringen. Klar, wir haben auch innerparteiliche Schwierigkeiten. Ja, auch der Neoliberalismus hat bei uns in den letzten Jahren irgendwie Fuß Fuß gefasst und bei einigen noch eine Sozialisierung hinbekommen, die sie nicht im Moment dafür offen machen für diesen Schritt. Aber Frau da Mattes, brauchen wir jetzt, Überzeugung.
Ja, jetzt haben wir ganz viele Themen neu angestoßen. Ich will aber noch zum Ende der Sendung zumindest auf eines kommen, was beispielsweise uns Andreas Püttmann schreibt. Er sagte gerade von Hilde Mattheis wieder das Argument, da hat er sich auf die Diskussion vor einer halben Stunde bezogen, gerade das Argument, durch den bisherigen Kurs der SPD werde der rechte Rand gestärkt. Unfug, meint er dazu, Ausrufezeichen, durch einen Linksruck der SPD würde die AfD-Agitation noch viel plausibler. Viele Linke begreifen einfach nicht, dass Kulturpanik die rechten Wähler mehr antreibt als Sozialfragen. Ich will es mal auf den Punkt bringen, Herr Merkel, Herr Müller-Fock und dann auch Frau Mattheis wieder. Diese ganze Diskussion, die wir jetzt erleben, der mögliche Koalitionsbruch, das mögliche Auseinanderbrechen, stärkt das nicht eine Partei wie die AfD? Treibt ihr das nicht noch weitere Wähler zu, ob man das will oder nicht? Herr Merkel, sehen Sie die Gefahr?
Die Gefahr ist allgegenwärtig und wir erleben sie im restlichen Europa noch stärker als in Deutschland, wo die AfD ein klarer Nachzügler ist. Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Aber die Rechtspopulisten, und das ist die ganz schlechte Nachricht für die SPD, die Rechtspopulisten sind in Europa die Arbeiterparteien geworden. Da kann man durchaus ein Argument von Frau Mattheis heranziehen. Das hat damit zu tun, dass die Interessen des unteren Drittels oder der unteren Hälfte unserer Gesellschaft, und das sind nicht nur die Arbeiter, sondern insbesondere die prekär Beschäftigten, zu wenig von der SPD adressiert worden sind. Hier ist eine Linkswendung notwendig. Wir haben jetzt mit Dänemark und auch mit der Höreranfrage ein kulturelles Thema angesprochen und das ist das weite Feld von Migration, Grenzöffnung, Grenzschließung. Und da darf die SPD nicht versuchen, die Grünen zu überholen. Und das zeigt unter anderem das dänische Beispiel. Die dänischen Sozialdemokraten haben den Diskurs in der Gesellschaft gedreht, weg von den rechtspopulistischen Attitüden und haben es geschafft, bitte noch einmal zuhören, haben es geschafft, die Rechtspopulisten von 22% auf 8% in einer Wahl herunterzubringen. Wenn so etwas geschehe in Deutschland, das wäre für die Demokratie der beste Dienst. Also die SPD muss in sozioökonomischen Fragen weiter nach links rücken. In den Fragen von Umwelt, Klima, Migration darf sie nicht versuchen, die Grünen auch noch grün zu überholen. Das ist die falsche Strategie.
Herr Müller-Fock, ich frage Sie gleich auch, aber lass Frau Mattheis vielleicht jetzt doch schnell dazu noch antworten. Ist das Strategie?
Ob ich da noch zu Wort komme, weiß ich nicht.
Wir probieren es.
Frau Mattheis, bitte kurz. Erstmal Widerspruch beim Thema ökologische Komponente. Die ökologische Komponente ist für mich immer auch eine soziale Frage. Also da würde ich das nicht trennen wollen, sondern es geht im Sinne von Nachhaltigkeit immer um einen guten Ausgleich zwischen sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. Da sollten wir uns eindeutig als SPD positionieren.
Und Flüchtlingspolitik, und glaube, damit wir das noch unterbringen.
Augenblick. Ja, Flüchtlingspolitik ist ein Punkt, das ich unter Soziales und unter Menschenrechtsaspekten ganz klar benennen würde. Da haben wir uns nicht klar positioniert in der SPD. Keiner wusste, wo steht denn die SPD. Wir haben uns von dem Innenminister treiben lassen. Das ist ganz schlecht gewesen. Und wir haben damit natürlich auch Menschenrechtsfragen nicht eindeutig beantwortet. Und von daher eine Klarheit und Verlässlichkeit auch in diesen Fragen wieder hinzubekommen, das wünsche ich mir für meine SPD, weil ich glaube immer noch, dass wir einen ganz festen Platz in dieser Demokratie haben und dass wir den auch ausfüllen sollten. Und ich finde nicht, dass wir etwas tun sollten, was andere nutzt und der Demokratie letztendlich schadet.
Mhm. Herr Müller-Fock, es reicht doch noch. Also,
Ich stärke der Rechtspopulisten.
Danach wollte ich Sie fragen.
Die kommt ja im Grunde aus zwei Quellen. Einmal, wie das schon gesagt wurde, das sind die Abgehängten und vor allem auch die, die sich schon im Abstieg fürchten. Und die natürlich auch empfänglich sind für platte Parolen. Und da zeigt sich natürlich immer, in der Opposition kann ich alles versprechen und ein Teil der Leute glaubt es. Aber natürlich hat die Migrationsfrage gerade bei der AfD eine große Rolle gespielt. Das war ja das Problem, dass damals die Große Koalition, dass im ganzen Parlament keinen keine Opposition gab gegen diese Politik der offenen Grenzen, gegen die Willkommenskultur. So, und was dann kam, war ja, Sigmar Gabriel hat es dann gemerkt eines Tages und sagte dann, also wir müssen natürlich vieles für die Flüchtlinge tun, aber wir machen auch natürlich für die anderen was. So, aus der Sicht von Leuten, die, darf ich zu Ende reden, Frau Martin? Ich weiß, es fällt Ihnen schwer. Aus der Sicht von Leuten, die lange auf eine Sozialwohnung warten, die erfahren dann, bisher hatte der Staat kein Geld für Sozialwohnungen. Jetzt sind Flüchtlinge da, jetzt wird für die gebaut und für uns wird auch was gebaut. Das heißt also, vorher haben die sich nicht um uns gekümmert, jetzt plötzlich haben die eine andere Perspektive. Das können sie keinem Menschen klar machen, der seit 10 Jahren auf einer Warteliste für eine Sozialwohnung steht. Und dann geht der, was ich bedauere, aber er macht's halt, dann wählt er die AfD, um es denen da oben zu zeigen. Und das ist der Unterschied zu Dänemark. Die Dänen haben einerseits eine klare linke Sozialpolitik gemacht, haben aber gleichzeitig auch in der Migrationspolitik waren sie deutlich restriktiv und haben sozusagen den Rechtspopulisten da auf das Wasser abgegraben. Und zu mir sagt ein führender Sozialdemokrat, man habe das in der SPD-Spitze auch diskutiert, aber wir wussten, eine restriktivere Migrationspolitik können wir mit unserer Linken nicht machen und deswegen haben wir es nicht gemacht und deshalb sind wir da, wo wir sind.
Frau Mattheis und Herr Merkel, wir also setzen das wahrscheinlich es bleibt uns nicht mehr Zeit für einen Einwand, Frau Mattheis, aber vielleicht kriegen wir in dieser Runde,
also
kommen wir vielleicht nochmal zusammen.
An der Stelle, da würde ich wirklich ungern abschließen, weil
müssen
Dänen
wir aber die Nachrichten,
nicht dazu.
Frau Mattheis, die Nachrichten warten leider, ich kann es nicht ändern. Vielleicht, das ist mein Angebot, setzen wir diese Runde irgendwann mal fest, wieder fort
das
im neuen,
gut,
im neuen
so
Jahr.
Das wäre gut, weil so kann man das
nicht stehen
lassen.
Ich bedanke lassen. Mich auch, dass es so lebhaft war bei Hilde Mattheis, bei Professor Wolfgang Merkel und bei Hugo Müller-Fock. Am Mikrofon war Martin Zagatta. Nochmal ganz herzlichen Dank für diese lebhafte Diskussion.